berufen, Gottes Volk zu sein, mit den Aufrufen, die Kommission für geistliches Leben innerhalb der Heilsarmee macht. Ein Aufruf, der an die Heilsarmee geht, weltweit, auf der ganzen Welt, in alle Länder, wo die Heilsarmee tätig ist. Und der Aufruf, den die Heilsarmee hier macht, ist Aufruf zur Familie. Jetzt kannst du nicht bringen, das nächste Bild. So. Wir rufen die Salutisten weltweit auf, der Familie wieder die ihr zustehende zentrale Rolle bei der Weitergabe des Glaubens zu geben und Ressourcen zu entwickeln, die Eltern helfen, in treuer Liebe zueinander zu wachsen und ihre Kinder zu gesunden Persönlichkeiten zu erziehen, die Gott von ganzem Herzen lieben und sich in seinem Auftrag engagieren. Das ist der Auftrag oder der Aufruf, den die Kommission macht an uns. Und das ist so eine Herausforderung und ich möchte das ein bisschen illustrieren. Jetzt, wer kennt das Wort vom Jahr 2014? Das Wort vom Jahr 2014, kannst du das ein bisschen Leute sagen? Hashtag. Hashtag. Oder Gartenhag. Okay, gut. Annemarie, weißt du, was das bedeutet? Gartenhag, weißt du, was das bedeutet? Oder? Du hast auch einen Gartenhag. Genau. Weißt du, was Hashtag bedeutet? Nein. Das ist eigentlich Gartenhag übersetzt. Muss vielleicht nochmal jemand fragen. Heidi Amsler, du müsstest das wissen. Hashtag, was bedeutet das? Keine Ahnung. Wer weiß, was Hashtag bedeutet? Das Wort vom Jahr, hallo. Wer weiß das? Hand auf, wer weiß, was Hashtag bedeutet? Kann ja nicht sein, dass das Wort vom Jahr nicht verstanden wird. Hä? Silvia? Also auf dem Natel gibt es ein Zeichen, eigentlich auf jedem Telefon. He? Jeder hat das daheim auf dem Telefon, eine Taste, wo so ein Kreuzli ist. Gartenhag. Das Wort vom Jahr 2014. Wer kennt Twitter? Genau, dort oben sehen Sie es. Das ist das Wort vom Jahr. Hashtag. Das Wort vom Jahr, Hashtag, bedeutet nichts anderes, als dass Twitter einen grossen Einfluss genommen hat in unserem Leben. Nicht von allen. Vor allem im Leben von Jugendlichen, Teenager, jungen Erwachsenen. Wer hat einen Twitter-Account? Hand auf, wer hat einen Twitter-Account? Janik? Das ist ein bisschen mager für das Wort vom Jahr. Genau. Ich habe auch keins. Twitter-Account, muss ich zugeben, und ist auch nicht schlimm. Aber ihr merkt, das ist jetzt komisch. Wir haben es manchmal als Thema, dass man im Gottesdienst, wenn die Jugendlichen oder die Teenie-Band ein Lied auf Englisch singen, wie viele von uns verstehen den Text auf Englisch? Also wer versteht englische Lieder? Gut. Wer versteht englische Lieder nicht? Mutig die Hand auf. Mutig die Hand auf. Gut. Wer versteht... Kannst du das Lied nochmal einblenden? Freude, Freude, Freude in der Heilsame ist Freude. Ja? Also, noch ein bisschen weiter. Preiset ihn als ein kampfbereites Heer. Nächste Strophe. Blut und Feuer ist des Heilssoldaten Macht von Gott selber angefacht. Wer versteht das? Hand auf. Wer versteht das nicht? Getraut sich niemand aufzustrecken. Mir ist das jetzt so ein bisschen aufgefallen, jetzt auch in den Topfkollekten, wir haben ältere Lieder gesungen. Und für ältere Leute muss man Sachen von den Jungen übersetzen. Und die Lieder, die wir zum Teil im Liederbuch haben, verstehen die Jungen nicht. Oder Leute, die außerhalb von unserer Heilsame sind, wissen nichts oder wenig damit anzufangen. Warum erzähle ich dir das jetzt in einer Predigt zum Thema Familie? Einfach aus dem Grund, weil wir in einer Zeit leben, wo die Familie so etwas unglaublich Vielfältiges und Breites ist. Und auch herausfordernd ist. Es hat jemand mal gesagt, dass die Jungen heute, dass ein Jugendlicher, ein 16-Jähriger oder ein 18-Jähriger, sich besser versteht mit einem 18-jährigen Taiwanese als mit seinen Eltern. Hat mehr gemeinsam mit einem Jugendlichen in Taiwan oder in China oder in Amerika wie mit seinen Eltern. Und in diesem Spannungsfeld heute leben wir. Und warum? Und wie soll jetzt das gehen in der Familie? Wenn wir über die Familie reden, ist es ganz wichtig, dass wir sehen, Gott hat die Familie oder die Ehe eingesetzt, wo man sagt, das ist der Kern der Familie und das ist etwas Heiliges, etwas ganz Zentrales und Wichtiges. Weil in der Familie innen entwickeln wir uns in den ersten Jahren von unserem Leben. Dort innen kommen wir so viel mit über. Wer von euch hat Eltern gehabt? Oder hat Eltern? Hand auf. Alle. Es geht uns alle an. Eltern haben wir alle gehabt. Die einen haben die Eltern immer noch. Die anderen haben sie nicht mehr. Die einen haben ihre Kindheit im Elternhaus, in der Ursprungsfamilie. Oder die einen sind vielleicht nicht einmal in der Ursprungsfamilie aufgewachsen, sind die ersten Jahre zentral prägend gewesen fürs Leben. Man sagt, dass in den ersten 6 Jahren ist die Persönlichkeitsbildung von einem Menschen abgeschlossen. Dann ist es vorbei. Dann ist die Grundlage gelegt. Dann kann man nicht mehr sehr viel daran verändern. Darum ist die erste Zeit in der Familie so sehr wichtig und zentral. Und der Kern der Familie ist das Ehepaar. Und wir lesen in der Bibel ganz klar, wie ein Schwerpunkt auf die Ehe gelegt wird. Und es hat ich weiss von einigen Jugendlichen, die so die Frage auch haben. Von wegen Ehe. Heiraten. Heiraten, ja oder nein? Oder wie ist denn das, wenn ich eine Freundin habe? Warum soll ich zur Ehe warten mit Sex? Warum? Steht das in der Bibel? Dass man erst, wenn man verheiratet ist, soll Sex haben? Nein. Steht nicht in der Bibel. Aber, was steht in der Bibel? Und ich will, dass wir gerade jetzt zu dem Text kommen, wo wir innen dran haben, auf dieser Seite. Auf der ersten Seite. Ich möchte euch das anhand von diesem Text auch erläutern, was das heisst. Und das ist ein Text, ihr müsst aufpassen jetzt beim Lesen. Ein Text, der lang von den Männern missbraucht ist worden, um die Frauen zu unterdrücken. Und darum müssen wir ihn genauer anschauen. Und das fängt nämlich schon beim ersten Text an, wo das nämlich gerade schon mal in eine gute Ordnung hineinbringt. Ordnet euch einander unter. Tut es aus Ehrfurcht vor Christus. Ordnet euch einander unter. Da geht es um zwei Menschen, die sich gegenseitig unterordnen. Das ist gerne ein bisschen unterschlagen worden. Und dann heisst ihr Frauen, Ladies, ordnet euch euren Männern unter. Ihr zeigt damit, dass ihr euch dem Herrn unterordnet. Denn der Mann ist das Haupt der Frau, genauso wie Christus das Haupt der Gemeinde ist. Er, der sie errettet und zu seinem Leib gemacht hat. Und wie die Gemeinde sich Christus unterordnet, so sollen sich auch die Frauen ihren Männern in allem unterordnen. Ladies, das gefällt euch. Das ist super. Hä? Es geht jetzt da um Ehe und Familie. Und wir lachen da ein bisschen. Aber wir lesen jetzt das Wort Gottes. Und das ist sehr, sehr eine ernste Geschichte. Jetzt lesen wir den zweiten Teil. Und ihr Männer, Jungs, meine Herren, jetzt geht es um euch. Liebt eure Frauen. Liebt sie so, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Er hat sein Leben für sie hingegeben, um sie zu seinem heiligen Volk zu machen. Durch sein Wort hat er den Schmutz ihrer Verfehlungen wie in einem reinigenden Bad von ihr abgewaschen. Denn er möchte sie zu seiner Braut von makelloser Schönheit machen, die heilig und untadelig und ohne Flecken und Runzeln oder irgendeine andere Unvollkommenheit vor ihn treten kann. Genauso sind nun auch die Männer verpflichtet, ihre Frauen zu lieben und ihnen Gutes zu tun, so wie sie ihrem eigenen Körper Gutes tun. Ein Mann, der seine Frau liebt und ihr Gutes tut, tut sich damit selbst etwas Gutes. Schließlich hat noch nie jemand seinen eigenen Körper gehasst. Vielmehr versorgen wir unseren Körper mit Nahrung und pflegen ihn genauso, wie Christus es mit der Gemeinde tut. Mit seinem Leib, dessen Glieder wir sind. Deshalb. Ja, jetzt bleiben wir dort noch. Jetzt haben wir die beiden Seiten. Auf der einen Seite die Frauen, die aufgefordert sind, sich ihrem Mann unterzuordnen, für ihn da zu sein, ihn achten zu ehren. Und das ist etwas, was in der Frau innen auch angelegt ist, auch eine Sehnsucht, sich geborgen und sicher zu wissen bei einem Mann, den sie liebt. Bei einem Mann, der seine Verantwortung übernimmt, wo seine Frau liebt über alles. Und wisst ihr, das ist einer der Hauptgründe, auch warum dass eine sexuelle Vereinigung in die Ehe hineingehört, in den geschützten Rahmen. In den geschützten Rahmen, wo sich eine Frau kann geborgen und sicher wissen. Auch wenn, es ist mir bewusst jetzt auch, dass viele das gar nicht so erlebt haben. Dass viele ihre Ehe gar nicht so immer erlebt haben, so gut. Aber wir sehen jetzt ein Bild, das uns aufgezeichnet wird, das das Idealbild ist von der Ehe. Und wenn der Mann seine Frau liebt, und wisst ihr, das ist genau so im Mann angelegt, dass der Mann will von seiner Frau geachtet und geehrt werden. Das hilft ihm auch, wiederum sie zu lieben, ihr zu dienen, für sie da zu sein. Und wisst ihr, das heisst jetzt überhaupt nicht, dass ein Mann jetzt quasi immer zu bestimmen hat und sagt, so machen wir es, ist egal was du sagst, wir kaufen jetzt den Porsche, der braucht es. Du musst schließlich rechtzeitig bei der Arbeit sein. Und die Frau sagt, mit einem E-Bike fährst du genauso schnell bei diesem Verkehr. Ein Mann, der seine Frau liebt, wird seine Frau auch fragen. Wird seiner Frau auch, er wird sich interessieren, was sie denkt, was sie braucht, was nötig ist. Es ist ihm wichtig, eine Einigkeit zu haben mit der Frau. Und wisst ihr, manchmal ist es noch so verrückt mit den Frauen. Die haben oft einfach auch die besseren Argumente. Die haben oft einfach die Argumente, die unserem Wunsch manchmal entgegensteht. Und manchmal und oft muss man dann als Mann einfach sagen, okay, du hast recht. Wir machen es so, wie du denkst. Und in anderen Situationen merkt man, nein, jetzt muss man den Weg geben, das ist der bessere. Und sonst kommen wir mal in einen Ehevorbereitungskurs, dann können wir das auch noch genauer anschauen. Oder auch einen Ehenachbereitungskurs. Ich glaube einfach, wenn das Gleichgewicht da ist, dann wird das nicht mehr so schwer sein. Und ich glaube, es fällt den Frauen heute, je länger, je schwerer, das einzunehmen, so. Weil die Männer oft ihre Verantwortung nicht mehr wahrnehmen. Es ist so ein gegenseitiges. Die Frauen haben immer mehr Verantwortung übernommen. Und das wollen wir ihnen auch nicht mehr wegnehmen. Und vielmehr haben nachher auch die Männer ihre Verantwortung immer mehr losgelassen. Das ist so ein Teil von dem Ganzen. Und ich glaube, wir müssen dort dürfen wir wieder herkommen. Dann heißt es deshalb, so heißt es in der Schrift, wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und sich mit seiner Frau verbinden und die zwei werden ein Leib sein. Und wisst ihr, das ist die Frage, es steht nie nicht in der Bibel, dass man vor der Ehe nicht miteinander ins Bett gehen darf. Nur, Biblisch ist es so, dass es miteinander sich vereinen, ist der Vollzug der Ehe. Das heisst, dann ist man verheiratet. Und das macht es nicht so einfach. Ja, man heiratet ja sowieso dann. So sicher ist das nicht. Wir haben schon Ehen gesehen oder ein verlobtes Paar erlebt, wo zwei Wochen vor der Hochzeit auseinander ist. Und es gibt ganzen Haufen Gründe, und wenn ihr noch mehr möchtet wissen, gerade die Jungen, wenn ihr für die Fragen habt, kommt zu mir, zu der Angelika, fragt uns, wir geben euch gerne Auskunft. Aber das ist uns ganz etwas Wichtiges. Weil wir glauben, dass die Sexualität in den geschützten Rahmen der Ehe gehört. Wo man sich zuerst einmal über längere Zeit auch wirklich kennengelernt hat. Hinter diesen Worten verbirgt sich ein tiefes Geheimnis. Ich bin überzeugt, dass hier von Christus und der Gemeinde die Rede ist. Und das ist ein weiterer Punkt. Die Ehe ist ein Bild für Beziehung zwischen Gott und Mensch. Und da haben wir es die ganze Zeit in der Parallele gehabt zueinander. Ihr Kinder, gehorcht euren Eltern. So möchte es der Herr, dem ihr gehört. So ist es gut und richtig. Ehre deinen Vater und deine Mutter. Das ist das erste Gebot mit Zusage verbunden. Mit der Zusage, dann wird es dir gut gehen und du wirst lange auf dieser Erde leben. Und ihr Väter, verhaltet euch euren Kindern gegenüber so, dass sie keinen Grund haben, sich gegen euch aufzulehnen. Erzieht sie mit der nötigen Zurechtweisung und Ermahnung, wie der Herr es tut. Wir haben herausgefunden, dass alle von uns schon mal Kind sind. Alle von uns haben Eltern. Und ich denke, das Ehren der Eltern ist etwas auch sehr Zentrales. Dass man unsere Eltern achtet, respektiert und ehrt. Manche Sachen verstehen wir nicht. Wir verstehen nicht, warum dass unsere Eltern etwas gemacht haben. Wieso, dass sie Entscheidungen getroffen haben, so oder so. Aber ich glaube, dass wir unsere Eltern ehren sollen. Und wenn uns das schwerfällt, weil wir vielleicht auch Verletzungen mit uns umtragen, aus unserer Familie, dann dürfen wir das auch angehen. Dann dürfen wir auch dort Unterstützung finden. Dass wir das können auch anschauen und auch loslassen. In der älteren Kind-Beziehung ist es so, dass in dem Moment, wo ein Kind auf die Welt kommt, fängt eine Mutter an, das Kind loszulassen. Das ist manchmal gar nicht so einfach. Loslassen in die eigene Verantwortung. Das ist nicht immer ganz so einfach. Natürlich lassen wir es nicht sofort mit 2 Monate auf die Strasse. Nein, ein Kind braucht die Pflege. Und es braucht, dass wir für es da sind. Wir sollen dem Kind den Raum, den Rahmen geben, den es braucht, um sich zu entwickeln. Zum Wachsen. Zum Stark werden. Und auch Gott kennenzulernen. Die Ehe und Familie ist der Ort, wo das Kind lernt fürs Leben. und auch was lernt, in der Beziehung mit Gott leben. Und ich erzähle jetzt das Geheimnis. Vielleicht wisst ihr das gar nicht. Die Kinder lernen nicht von dem, was ihr sagt. Kinder lernen nicht von euren Worten. Einfach nicht. Da könnt ihr reden, bis eure Lippen wund sind. Kinder lernen durch euer Vorbild. Die Kinder lernen durch das, wie ihr vorlebt. Wenn das, was ihr sagt, mit dem, was ihr lebt, übereinstimmt, umso besser. Es hat eine Geschichte gegeben, die hat mich sehr, sehr beschäftigt. Lang. Und zwar ist es so, da habe ich von Jugendlichen gehört, ihre Eltern sind auch Soldaten gewesen in der Heilsarmee. Und die Kinder haben gesagt, wir haben unseren Vater nie gesehen in der Bibel lesen. Wir haben unseren Vater nie gehört beten. Und das hat mir sehr zu denken gegeben. Weil ich glaube, innerhalb der Familie ist der Ort, wo wir den Glauben leben und weitergeben. Und dann habe ich gefunden, das soll mir nie passieren, dass die Kinder meinen Glauben nicht erleben in der Familie. Weil das ist so zentral, so wichtig, dass die Kinder erleben, wie du deinen Glauben lebst. Das soll etwas ganz Einfaches und Natürliches sein. Und darum ist die Familie so wichtig. Nicht die geistliche Erziehung vom Kind passiert nicht im Chor, sondern in der Familie. Und das Chor, die Gemeinde, der Kigo, der Teenager-Club, Kinderhüte, Babysong und so weiter, Kids-Treff, das ist eine Unterstützung. Auch der biblische Unterricht ist eine Unterstützung von der Familie. Aber ersetzt nicht, was in der Familie soll gelehrt werden. Und ich weiss, wir leben als Eltern in einer Überforderung. Und ich glaube, ich weiss nicht, ob die Eltern eben heute als Eltern mehr überfordert sind in der Erziehung mit den Kindern und mit den Jugendlichen wie heute. Weil eben, der Teenager versteht sich besser mit dem Teenager aus Taiwan wie mit seinen Eltern. Früher haben wir das so auch gelebt, dass man sich von Sachen, von schädlichen Sachen ferngehalten hat. Also wenn du ein Alkoholproblem hast, halt dich fern vom Alkohol. Das kann man heute auch. Aber wenn du ein Problem hast mit dem Internet, dann kannst du nicht einfach nur sagen, halt dich fern vom Internet. Sondern heute geht es viel mehr darum, lernen, mit diesen Sachen gut und richtig umzugehen. Und da sind wir als Eltern oft völlig überfordert. Weil es gibt ein Wort, dem sagt man Digital Immigrants. Für die, die nicht Englisch verstehen, heisst das digitale Einwanderer. Das heisst, in die elektronische Welt eingewandert. Ich bin so jemand. Als ich ganz klein war, es hat noch kein Handy gegeben, noch kein Internet, hat es noch nicht gegeben. Und unsere Jungen heute, denen, wie sagt man denen? Weiss es jemand? Digital Natives. Digitale Eingeborene. Und dann gibt es noch, den Begriff gibt es wahrscheinlich nicht, Digital Foreigners, also digitale Ausländer, Leute, die noch gar nichts damit anfangen können. Und da ist ein riesiger Kampf auch damit, wie gehen wir mit dem um? Weil wir haben als Junge nie gelernt, wie wir mit dem umgehen. Und jetzt sollen wir unseren Kindern das beibringen. Und da sind wir gefordert, auch einander da zu unterstützen. Und dort geht es auch ein Stück weit darum, loszulassen, aber auch Interesse zu zeigen. Und da braucht es liebe Jugendliche. Wo sind sie? Vor allem da hinten, dort so. Habt Verbarmen. Habt Verbarmen mit euren Eltern. Und ich glaube, das ist eine von den grossen Worten von heute, die ich gerne euch mitgeben möchte. Barmherzigkeit. Barmherzigkeit miteinander. Barmherzigkeit mit dem, was anders ist als ich. Barmherzigkeit mit dem, was ich nicht ganz verstehen kann. Und auch ihr Eltern verzweifelt nicht an euren Kind oder Grosskind. Sie müssen lernen mit dem Leben. Und wenn ihr sie nicht versteht, fragt sie, bittet sie, euch das zu erklären. Und oft macht sie das gern. Früher war es so, dass die Kinder gegangen sind zum Papi und gefragt haben, Papi, kannst du mir helfen? Wie geht das? Wie muss ich das machen? Und heute ist es dann andersrum, dass der Papi zum Sohn geht. Das ist bei mir manchmal so, ich finde das fast schrecklich, aber dass ich zu einem von meinen Kindern muss gehen und sagen, hey, wie macht man das? Wie muss ich das im WhatsApp einstellen, dass das so kommt? Und dann erklären sie mir's. Barmherzigkeit miteinander. Und der letzte Punkt, wo ich gerne möchte darauf eingehen, ist, heute ist so ein, Familie ist fast zur Religion geworden. Wenn man Leute fragt, die vielleicht nicht in einer christlichen Gemeinde sind oder so, was ist dir das Wichtigste im Leben? Kommt man oft zur Antwort, die Familie. So die Familie. Und die Familie, die wird auf der einen Seite immer enger gefasst. Die ist so sehr eine kleine Familie. Grossfamilie kennt man nicht mehr. Auf der anderen Seite haben wir immer mehr Patchwork-Familien, wo es überhaupt nicht mehr klar umschrieben ist, wo man Weihnachten irgendwie 5-6 Mal vielleicht feiert, bei den verschiedenen älteren Teilen der Kinder. Und das gehört so dort rein. Aber ein Punkt, der für mich ganz wichtig ist, ist, dass wir lernen, unsere Familien zu öffnen. Es sind einige da innen, die sind nicht mehr so eingebettet in einer Familie, wie viele da innen sind. Wo am Rand stehen von der Gesellschaft. Wo keine Familie so haben. Und ich finde es noch lustig, manchmal so mit den Weihnachtsgeschichten, die man so erzählt, die man liest, hat sehr oft damit zu tun, dass Leute, die Mühe haben, allein sind, am Schluss plötzlich wohlig warm in einer Familie landet. Und ich möchte uns alle dazu aufrufen, unsere Familien aufzutun. Für andere Menschen. Dass Platz ist für andere. Weil ich glaube, das ist auch ein Bild nachher von der Gemeinde. Unsere Familie ist ein Bild, wird auch zum Bild für die Gemeinde. Ich habe das als Jugendlicher dürfen erleben. Meine Mutter hat sich sehr engagiert im Drogenmilieu in Norwegen, in Oslo. Sie hat dort auch eine Entzugsklinik gegründet. Und bevor sie die können eröffnen, ist sie schon überall bei diesen Menschen gsi, die eine Sucht haben. Und es war etwa die so, dass dann drogensüchtige Menschen bei uns daheim Weihnachten gefeiert haben. Sie haben bei uns Fondue probieren, als Norweger. Es war nicht unbedingt so beliebt. Meine Mutter hat dann in diesen Weihnachtstagen hat sie ihnen Silber gegeben zum Putzen. Dass sie Beschäftigung haben. Und um irgendwo das Vertrauen auszudrücken. Ich bin einmal, ist ein Drögler voll auf Speed, auf Amphetamin, seit Tagen heimgekommen. Und ich mag mich nicht mehr so genau erinnern, aber man erzählt, dass ich dann dem jungen Mann, der seit Wochen in den gleichen Schuhen war, die Schuhe und Socken abgezogen habe. Das prägt. Und wisst ihr was? Es war nicht schlimm. Es hat auch schwierige Situationen gegeben. Wenn es an der Tür geläutet hat und einer von diesen Drögler voll im Vollrausch gesagt hat, ich habe das Zimmer gerade neben der Tür gehabt, ich stich dich jetzt gerade runter. Meine Mutter. Und dann mein Vater kommt dazu und dann musst du mich aber auch noch abstechen. Komm doch zuerst einmal rein. Und jetzt sind das Menschen gsi, die so tief gelitten haben. Auch an ihrer Familie. Weil sie schwierige Familienverhältnisse gehabt haben. Und anstelle von sie zu verurteilen, haben wir sie versucht aufzunehmen. Ich hatte jetzt schaurig Angst gehabt. Und gleichzeitig habe ich erlebt, wie genau die Menschen, die mit uns Weihnachten gefeiert haben, plötzlich in der Zeitung gestanden ist, wie sie tot auf den Knien in einem Hinterhof aufgefunden worden sind. Wenn man das Herz auftut für Menschen, dann kann das auch sehr schmerzhaft sein. Aber wenn wir nicht das Herz auftun für die Menschen, wer macht es dann? Wenn wir nicht unsere Familien auftun, wenn wir nicht unser Chor auftun für Menschen, die Not haben, wer dann? Und es geht nicht immer nur um uns. Es geht nicht nur um uns. Es geht nicht immer nur um unsere schöne Familie. So viele Menschen haben die Familie über alles gestellt. Und sind im Elend gelandet. Wisst ihr, wenn die Ehe und die Familie nicht hochgehalten werden und Ehen kaputt gehen, wisst ihr, wer vor allem die Notleidenden sind dann? Die Mütter und Kinder. Normalerweise. Es sind Mütter mit den Kindern, die in die Armut abrutschen. Und darum ist es mir so ein Anliegen, dass wir die Ehe und die Familie pflegen. Dass wir nicht leichtfertig Beziehungen aufs Spiel setzen, weil man nicht mag warten. Und ich glaube und ich bin überzeugt, dass Jesus ist da und er will uns helfen, gerade in diesen Themen in, von der Familie. Auch wenn jetzt da das nicht so einfach ist, zu hören. Bitte euch, dass ihr mit dem noch euch austauscht miteinander, auch gerade in den Kleingruppen. Und Schritte tun. Wir haben die Gelegenheit jetzt, gerade an Weihnachten, in der Adventszeit, da ganz neue Schritte zu tun. Ich möchte beten. Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen für dein Wort und für das, was du sagst über Familie. Wo du uns möchtest helfen, in unseren Familien innen, unseren Platz zu finden, unseren Platz einzunehmen. Und ich bitte dich, dass du uns hilfst, unsere Herzen und unsere Familien aufzutun. Für Menschen, die Mühe haben, die Familie brauchen. Dass du uns hilfst, unser Chor aufzutun. Für Menschen, die dich brauchen. Wo Familie brauchen, wo Heilung brauchen, wo Befreiung brauchen. Und ohne dich können wir es eh nicht. Aber mit dir, können wir so viel bewirken. Amen. Amen.